Wir sind zurück. Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Heute mit einer neuen Rubrik LKW-Meilensteine. Diese Trucks haben die Branche verändert. Dazu spreche ich gleich mit Jan Burgdorf, Ressortleiter Test und Technik, und Gerhard Grünig, Chefredakteur, beide für das Trucker-Magazin und die Verkehrsrundschau. Mein Name ist Michael Pilzweger und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Und bevor wir loslegen, ein kleiner Sendungshinweis. Corona-Krise, Sommerloch, das macht es gerade wirklich schwer, wieder wöchentlich Podcasts zu produzieren. Unser Plan ist es nun, Ihnen alle 2 Wochen ein interessantes Interview zu liefern, bis wir dann im September wieder auf die wöchentliche Frequenz zurückgehen. Wenn Sie Themen, Anmerkungen, Feedback oder Wünsche für unser rollendes Hörspiel haben, dann schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an michael.pilzweger@springer.com. Die E-Mail finden Sie auch noch in den Shownotes. So, die Herren, herzlich willkommen. Den Podcast kennt ihr ja schon, das Format aber noch nicht. LKW-Meilensteine. Diese Trucks haben die Branche verändert. Abwechselnd präsentiert ihr Innovationen, Kuriositäten und Bahnbrechendes aus der LKW-Geschichte. Jan, du hast die Ehre zu beginnen. Was hast du uns denn mitgebracht?
Ja, wenn man an Meilenstein denkt, dann fällt mir als erstes der Ford Transconti ein, muss ich sagen. Das ist ja so, der kam 1975. Das war die Zeit, wo die Fahrer in Irak gefahren sind, nach Persien, wo die richtig weit weggefahren sind. Und das Ding ist für viele Fahrer und auch Unternehmer ziemlich legendär. Ford hat den relativ schnell entwickelt. Sie haben sich auf Zukaufteile entwickelt. Ford wollte eigentlich erst was Amerikanisches machen, haben dann festgestellt, das funktioniert in Europa nicht, Gott sei Dank, und haben dann irgendwie einfach das Baukastensystem aus Amerika übernommen. Kabine kam von Berlier, musste dann hochgesetzt werden, damit dieser fette Cummins-Diesel mit 280 PS, damals schon ein ganz schönes Brett, da überhaupt drunter passte, und ich glaube, Fuller-Getriebe war drin und all sowas. Und das sollte dann legendär werden. Hat leider nicht so ganz funktioniert, muss man sagen. Denn einmal Cummins Diesel, das war am Anfang, es hat ein unglaubliches, ja, sagen wir es offen, der hat gesoffen wie ein Loch. Der hat Sprit verbraucht ohne Ende. Dann kam die Ölkrise. Die Unternehmer hatten dann sowieso nicht mehr so viel Aufträge und so viel zu tun, und so ist es dann passiert, dass dieses Fahrzeug bei den Fahrern zwar begehrt war, und ich glaube, es hieß rollende Schrankwand, Gerd, ich weiß nicht, ob du wahrscheinlich
Ja, weil der so absolut die Würfelform, also es war ja so ein richtiges Quader ohne irgendwelche abgerundeten Ecken.
Genau, mit einem unfassbar hohen Einstieg, heutzutage nicht mehr, aber damals war es ein unglaublich hohes Ding. Ford hat dann irgendwann die Motoren, ich weiß die Jahrzahl jetzt nicht, geändert. Dann waren die leidlich sparsam wohl, kamen aber immer noch nicht an Mercedes oder was es damals der Benchmark war, ran. So ganz, ja, sie hatten wohl auch so leichte elektronische Probleme, obwohl das Ding unglaublich robust war. Also es war ausgelegt, es hat einen Rahmen, der irgendwie Zentimeter dicker war als die von der Konkurrenz. Also man konnte mit dem Ding überall hinfahren und es ist nie irgendwas passiert. Das schon, trotzdem ist es dann gekommen, dass Ford plante, 7000 Stück pro Jahr abzusetzen und zu verkaufen, und geworden sind es von 1975 bis 1984 wurde der gebaut. Ich habe es nachgeforscht, 8735 insgesamt. Da merken wir da also eine kleine Diskrepanz, und so ist es nicht weiter verwunderlich, dass der dann vom Markt wieder verschwand und sich Ford auch erstmal vom LKW-Markt zumindest in Europa zurückgezogen hat. Aber jetzt fängt man mit dem neuen Modell F-Max, das gibt es nach wie vor in der Türkei und in kleinen anderen Märkten in Europa, fängt Ford jetzt langsam wieder an und will angeblich wieder einsteigen. Das Problem ist aber nach wie vor das gleiche wie damals, nämlich, das kam noch dazu, ein Servicenetz gab es in den 70er Jahren nicht und gibt es heute auch noch nicht, jedenfalls nicht so richtig.
Mhm. Aber die kommen jetzt nicht mit ihren Haubern wieder.
Nee, Ford baut
Frontlenker. Also der F-Max ist sehr überraschend, ich glaube 2019, kann es sein?
Dann war die letzte IAA.
Nee, 2018. 2018 auf der letzten IAA Truck of the Year geworden. Das ist ja ein Joint Venture zwischen Ford und Otosan. Die Autos werden in der Türkei gebaut. Ist zugegeben pfiffiges Auto, ansprechendes Design, ganz nettes Interieur, aber ganz nette Lösungen. Robust, was man für die Märkte braucht in Asien, also da wird natürlich auch Türkei, Iran, Irak, manche osteuropäische Länder wollen ihn jetzt verkaufen. Da ist natürlich gefragt, dass das Ding sehr robust ist. Setzt jetzt keine technischen Maßstäbe, ist nicht irgendwie ahead, was Assistenzsysteme betrifft oder so, sondern ist einfach ein solide, gut gemachtes Auto, das preisgünstiger ist als das, was normalerweise auf dem deutschen Markt verkauft wird. Also wir könnten uns vorstellen, wenn Ford ein vernünftiges Servicenetz in Westeuropa aufbaut und die Autos dann auch wirklich, sagen wir, 20%, 30% weniger kosten als ein traditionelles Auto, dass sowas funktioniert, so sagen wir mal, der Dacia unter den LKW, das hat ja da auch ganz gut funktioniert. Das würden die Leute bestimmt akzeptieren.
Aber das ist eben nicht so einfach, Servicenetz, weil das ist beim LKW das A und O. Das muss 24/7, muss man ja, sag mal, so schön sein und dichtmaschig. Die Ford-Pkw-Händler, die werden das erstmal nicht hinkriegen, schon aus Platzgründen. Und es würde sehr teuer werden, da irgendwas aufzubauen. Die haben jetzt angefangen, mit dem Trailervermieter Tipp da ein Servicenetz aufzubauen. Aber so ganz, jeweils in Deutschland, kann man das Ding nach wie vor nicht kaufen.
Und damals haben sie es ja auch nicht geschafft.
Ja.
Und dann springen wir gleich weiter. Gerhard, was hast du uns denn mitgebracht?
Ja, also mein Meilenstein oder mein erster Meilenstein ist, denke ich, wirklich ein Meilenstein, nämlich der Renault AE. Später dann umbenannt in den Renault Magnum, so kennt ihn heute jeder. Der kam 1990 auf den Markt, war damals Nachfolger der R-Serie. Und das wirklich Innovative an diesem Renault Magnum, bleiben wir mal bei der Bezeichnung, das war das erste Auto mit einem komplett getrennten Fahrerhaus. Das heißt, Motorgetriebe waren im Chassis relativ plan reingebaut. Und dann kam als separater Monolith oben eine würfelförmige Kabine drauf mit einem ebenen Boden. Das war damals einfach sensationell, dieses Konzept. Wie gesagt, kam 90, ist er vorgestellt worden. Kurz danach bin ich ja in den Journalismus gekommen. Also ich habe das Auto dann relativ von Anfang an und ziemlich lang begleitet. Der lief bis 2013. War auch die erste Sattelzugmaschine mit serienmäßiger Chassisverkleidung. Und was das Ungewöhnliche war, durch diese abgehobene Kabine war ein normaler, traditioneller Einstieg vor der Vorderachse nicht möglich. Das heißt, der Magnum hatte dann Einstieg hinter der Vorderachse, so wie eine Lokomotive. Das heißt, die Fahrer sind dann, so zumindest der Witz damals, die mehr immer, wer in den Magnum einstieg, rechte, linke Hand ein Putzlumpen, weil die Haltestangen links und rechts vom Einstieg eigentlich immer dreckig waren. Und man ist dann über den Kotflügel in dieses Auto eingestiegen. Renault hat da auch, weil die Fahrer das anfangs gar nicht gewohnt waren, den Türöffnungswinkel begrenzt, weil tatsächlich Fahrer einfach die Tür weit aufgemacht haben, ausgestiegen sind und dann regelrecht runtergeflogen sind. Auto war innovativ, aber es war ein Schwarz-Weiß-Auto. Also es gab Leute, die fanden den irre gut und wollten nie was anderes fahren und viele andere haben halt gesagt, um Gottes Willen, also bitte bleiben wir damit vom Leib.
Ja, der war ja auch in vielen Dingen relativ ungewöhnlich. Also einmal diese kubische Kabine. Also ich war ja damals noch recht klein, habe mich aber damals schon sehr für Lastwagen interessiert und habe das dann auch natürlich. Und ich fand es damals kurios, das Auto hatte zwei Tachos. Das war schon irgendwie vollkommen sinnlos. Die gingen auch noch, glaube ich, verschieden.
Ja,
meistens. Also schon ein bisschen merkwürdig alles. Und irgendwie, das habe ich auch nur gelesen dann, ich habe es ja selber nicht ausprobieren können, dass bei Regen ist dann irgendwie deren Tacho auch nass geworden und irgendwie eine Tür aufgemacht hat. Aber trotzdem hat dieses Auto meiner Meinung nach, wie Gerd auch sagt, viel bewirkt einfach, weil das Ding hatte unglaublich Platz. Es hatte einen ebenen Boden. Das gab es damals sonst gar nicht durch diese Abgetrennung. Und man muss eigentlich sagen, dass alle anderen LKW-Stellen dann fast schon panisch ihre Kabinen vergrößert haben, indem sie dann irgendwelche Kunststoffhauben auf ihre alten Kabinen gemacht haben und wir eigentlich dann dieses Hochdach erst kennengelernt haben, bis auf eine kleine Ausnahme, zu dem wir gleich noch kommen. gab es das eigentlich wenig. Also, dass der Fahrer irgendwie richtig Platz bekommen hat. Was heißt richtig Platz? Das ist ja immer noch jetzt immer noch begrenzt, aber damals war es sehr begrenzt und jetzt muss man sagen, dass ja doch schon gut Platz ist. Und das hat eigentlich der Renault meiner Meinung nach erst bewirkt.
Wobei da jetzt einhake, du hast gerade gesagt, Hochdach. Das Hochdach der Kabine kam tatsächlich erst 2010, also 3 Jahre, bevor die Kabine bevor die Baureihe tatsächlich auslief. Also Renault hat sich da dann sehr, sehr lange auf diesem an und für sich innovativen Konzept ausgeruht. Zu den 2 Tachos, die haben halt vom Design her, wie es die Franzosen so gern machen, ihre schöne Armaturen gemacht und dann irgendwann kam man später drauf, man braucht einen Fahrtenschreiber. Damals, also digitales Kontrollgerät gab es nicht, sondern den Kinzle-Fahrtenschreiber, ganz klassisch, ausklappen, Scheibe rein. Ja, und da hat halt beim Design offensichtlich niemand drüber nachgedacht und dann hat man den nur implementiert und so kam es dann dazu, dass er 2 Tachos hatte. War ein typisch französisches Auto, wie ich vorher schon gesagt habe, schwarz-weiß, entweder man mag es oder man mag es nicht. Das Bedienkonzept von dem Auto war immer anders. Also wenn alle Hersteller die Bedienung Motor, Bremse, Retarder am rechten Hebel hatten, dann hat es Renault links gehabt. Wenn jeder normale Haarschaltung hatte, dann hat Renault die irgendwo um 90 Grad gedreht. Also
stimmt,
ja. ein normaler ja. Fahrer, der von seinem traditionellen Auto in den Magnum eingestiegen ist, hat erst einmal ein Problem gehabt, sich umzugewöhnen. Wenn es dann war, oder wenn man sich umgewöhnt hatte, war es gut. Nachteil der Kabine war natürlich eine riesengroße Frontscheibe. Kam es dir vor wie im Reisebus. War im Sommer extrem unangenehm, wenn es heiß war. Und ich habe jetzt auch im Zuge dessen, dass ich mir ein bisschen vorbereitet habe, mal geschaut, gibt vielleicht noch 1-2 Anekdoten zu dem Auto. Immerhin zu dem Designer habe ich was gefunden. Das ist nämlich tatsächlich der Marcello Gandini. Ist sicher auch bekannt, weil er den Lamborghini Miura und den Countach entworfen hat und auch den Lancia Stratos. Also da hat wirklich jemand Hand angelegt, der sein Handwerk auch versteht. Und der bekannteste Nutzer von dem Magnum war vermutlich das Williams Grand Prix Team. Williams ist ja lange Zeit mit Renault-Motoren gefahren. Die haben es dann etwas übertrieben, weil die haben dann, stand immer Typenbezeichnung außen drauf mit der Leistungsangabe. Eigentlich war im Maximum immer bei 560, das war das Maximum, beim Magnum war Schluss. Bei denen stand die 750 drauf. Also vermutlich eher nicht, denn der einzige Motor, Volvo hat ja dann Renault übernommen. Und die späten Magnums sind im Prinzip dann nur Volvo-Chassis, Volvo-Motorgetriebe, alles und dann die Magnum-Kabine obendrauf. Aber diesen 16-Liter-Motor von Volvo mit 750 PS, den durfte Renault nie verbauen. Auch heute noch nicht, also das behält sich Volvo vor. Das heißt, da stand vielleicht die 750 drauf, aber drin war er nicht. Und vielleicht nur eine Anmerkung zu dem V8, der irgendwann, ich glaube, 1993 kam. Das war ein V8 von Mack, weil Mack damals zu Renault gehörte, beziehungsweise Renault hat die gekauft. Und das war ein Motor, der ursprünglich in einem Panzer drin war. Also man kann sich vorstellen, das
sparsam
Ding bullenkräftig hat, aber wie Jan gerade anmerkt, auch so wie beim Transconti auch, gesoffen wie ein Loch. Aber typisch, wer so ein Auto fuhr, der war echt King of the Road und mei.
Ja, fast schon erstaunlich, weil ich habe ja dann später auch von den Spätern auch mal eingefahren. Also richtig gut gefahren haben die sich nie, weil einfach diese Kabine da oben war, das Ding hat schon ziemlich geschwankt. Also so richtiges Kurvenfeeling hatte der eher nicht. Und dann ist es ja bei manchen auch passiert, man hat es öfter gesehen, wenn die Kabine so ein bisschen schief hing bei manchen Autos, dass in der Kurve irgendwas mit der Kabinenfederung ausgehakt ist, dann fuhren die so schief, da musste man anhalten, das habe ich einmal mit einem Renault-Testauto sogar gehabt, dann musste man anhalten, einmal die Kabine kippen und wieder zurück, dann ist die Federung wieder eingehakt. Das waren so die Eigenheiten, die man wissen musste bei dem Ding. Was ich aber jetzt auch lustig finde, ist, also wie Gerhard sagt, das ist ein Schwarz-Weiß-Auto, man mochte es oder man mochte es überhaupt gar nicht. Trotzdem, als jetzt Renault den Nachfolger T vorgestellt hat, da waren alle in sozialen Netzwerken, ja, Mai, wie kann man denn sowas aufgeben, wo ist der schöne Magnum hin? Da hat also Renault jetzt die Schelte bekommen, dass das Auto jetzt wieder konventionell ist, das neue. Also das ist ja wieder ganz normal, in Anführungsstrichen. Hat vielleicht ein etwas eigenwilliger Optik schon noch, aber trotzdem, da hat Renault eigentlich dafür jetzt die Schelte bekommen, dass sie wieder ein normales Auto bauen und davor wollte den Magnum, viele wollten ihn nicht, sagen wir mal so. Es hatte seine Fangemeinde, die war aber relativ klein.
Was aber sicher daran lag, also 2013, das war ja nur die Zeit, wo wo wir zusammen getestet haben, also wo ich auch noch ab und zu mit in die Autos gefahren bin.
Genau.
Der letzte Magnum, der 480er, mit dann der Kabinenfederung in der letzten Evolutionsstufe und mit dem Hochdach und mit diesem neuen Interieur, mit diesen Flugzeugfächern und so, das war ja wirklich ein klasse Auto. Und viele, die den 480er Magnum gefahren haben, haben gesagt, der hat absolute Benchmark gesetzt, was Verbrauch und Performance betrifft. Drum war das schon ein Stück weit erklärlich. Ich meine, das Auto war 23 Jahre am Markt. Das ist wirklich selbst für einen LKW eine lange Zeit, dass der am Schluss so weiterentwickelt war. Und gut, die Volvo-Technik war ja super. Renault hat die zwar immer angepasst, haben das teilweise sogar aus meiner Sicht besser gemacht. Da war also manche Getriebesteuerung, die Renault aufgesetzt hat, auf das Volvo-Getriebe besser als das, was vom Mutterkonzern selbst kam. Also dieses Auto war 2013 dann wirklich so weit, dass man gesagt hat, das war dann ein klasse Auto. Und dann kam eben der Nachfolger.
Der ja auch nicht schlecht ist, wollen wir sagen. Das ist auch ein gutes Auto, aber er hat halt so ein leichtes Imageproblem. Das ist, warum ist darüber, das ist ein eigener Podcast.
Und das war jetzt ein gutes Stichwort, denn ich breche uns jetzt ab. Weiter geht's im Juli mit Teil 2 von LKW-Meilensteine. Ich danke Jan Burgdorf und Gerhard Grünig. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Verpassen Sie keine Folge, abonnieren Sie diesen Podcast. Mein Name war oder ist Michael Pilzweger. Bis dahin eine gute und vor allem gesunde Zeit.